Stolz auf Remscheid, der Podcast der SPD-Ratsfraktion, moderiert von Daniel Juhr.
Heute mit einer Spezialfolge. Wir sind nämlich das erste Mal on Tour, und zwar in Montabaur. Und dort nicht irgendwo, sondern im Factory Outlet Center. Und ich habe das große Glück, heute mit Philipp Dommermuth sprechen zu dürfen, der solch ein Outlet Center ja auch gerne in Remscheid bauen möchte. Erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ich bin heute schon so ein bisschen durchgeschlendert durchs Center, habe mir auch die ganze Infrastruktur mal angeguckt. Sehr schön, auch sehr idyllisch irgendwie. Vielleicht ein bisschen was zu dem Center hier. Wie lange gibt es das Center jetzt hier schon?
Das Center wurde 2015 eröffnet, also nächstes Jahr ist 10-Jahres-Feier. Dieses Center in Montabaur hat ungefähr 10.000 Quadratmeter Verkaufsfläche, also ein bisschen mehr als die Hälfte von dem, was in Remscheid geplant ist. Wir haben hier circa 1.000 Parkplätze, knapp 600 Mitarbeiter, zwischen 60, 65 Brands, die ihre Ware hier verkaufen. Ja, das kann man zum Outlet Center Montabaur ganz gut zusammenfassen. Circa 2 Millionen Besucher pro Jahr. Das war natürlich mit Corona ein bisschen weniger, aber wir sehen da jetzt einen starken Aufschwung seit 2 Jahren.
Worauf kommt es eigentlich an, wenn man so ein Center, auch am Beispiel hier, plant, betreibt, führt? Was sind da so die wesentlichen Dinge, die man eigentlich auch so Daily Business Dinge?
Ja, das Daily Business ist natürlich immer eine ganz andere Geschichte als die Ansiedlung des Outlets. Ansiedlung Outlet ist natürlich viel rechtliches Thema, was man bearbeiten muss. Gerade auch hier in Montabaur, wir planen die Erweiterung. Da geht es um Sachen wie die Zielabweichung, Raumordnungsverfahren, all das, was dazu gehört, um die Baugenehmigung zu erwirken. Das ist ein sehr langer Prozess, bedarf vieler Gutachten und Anwälte. Ist jetzt vielleicht nicht so spannend wie das Daily Business. Das Daily Business an sich beschäftigt sich viel mit dem Thema, haben wir die richtigen Marken im Center? Wer sind die nächsten Marken? Welche großen Marken wollen wir im Center haben? Also es ist ganz klar so, dass die großen Marken eben Kunden anziehen und auch die meisten Umsätze generieren. Und es gibt dann Spillover-Effekte im Endeffekt auf die anderen Marken. Also große Marken ziehen das Geschäft der kleineren Marken. Dazu kommt natürlich das ganze tägliche Geschäft in Sachen Facility Management, Reinigung, wir haben hier Security am Laufen, das kommt auch alles dazu, und natürlich die kaufmännische Seite, Kosten, Buchhaltung, Verwaltung, Nebenkostenabrechnung, das kommt auch dazu.
Warum ist das eigentlich so, dass diese monothematischen Markenstores die Leute so ziehen, also beispielsweise die Nike-Welt, die House of Samsonite, um mal zwei zu nennen, ne? Also früher war es ja doch eher das Kaufhaus, ne? Und heute stürmen die Leute zu ihrer Marke hin.
Ja, ich glaube, in Deutschland ist natürlich der Gedanke tief verwurzelt, dass Outlets auch günstige Preise anbieten. Und ich kann hier Markenware zu günstigen Konditionen einkaufen. Jetzt muss man natürlich dazu erwähnen, ich kriege nie die aktuelle Kollektion in den Modemarken, sondern immer B-Ware, Ware des letzten Jahres, vorheriger Saison. Aber trotzdem ist natürlich diese Geiz-ist-geil-Mentalität tief in uns Deutschen verankert. Und deswegen haben wir auch viel Zulauf, gerade in der aktuellen wirtschaftlichen Situation, Inflation, Ukraine, Krise und alles, was hinten dran hängt, dass die Leute hier schon gerne hinkommen, um auch lange zu verweilen, nach den richtigen Klamotten suchen, gucken. Teilweise finden sie was, teilweise finden sie nichts. Aber das ist, glaube ich, der vordergründige Gedanke, Thema Tagesevent mit der Option, ein gutes, faires Angebot erleben und dort eben auch dann Hosen, Jeans, das, was man so braucht, zu erwerben.
Und das ist mir selber auch heute aufgefallen, es ist ja durchaus auch in den Shops so, dass die personell wirklich, so war mein Eindruck jedenfalls, gut aufgestellt sind. Es war schnell jemand da, der einen auch beraten hat, der einem geholfen hat. Man steht jetzt nicht sozusagen alleine, ne, in so einem Factory Outlet Store drin, ne?
Ja, das ist auch ein großes Thema, was natürlich im Einzelhandel vielleicht noch nicht so ausgeprägt ist, dass die einzelnen Stores hier oder die Marken, die bauen auch die Stores nach ihrem Markenkonzept, Look und Feel aus. Deswegen ist natürlich der Nike Store, der sieht aus wie Nike, Essex sieht aus wie Essex. Jede Marke hat ein eigenes Konzept, was sie mit Interior Designern und Innenarchitekten umsetzen. Das macht natürlich für den Kunden jeder Store ist eine andere Erlebniswelt. Mhm. Gleichzeitig kommt auch hinzu, dass wir mit einem eigenen, ich sag mal, Headhunting-Team hier nach Personal suchen für die Marken und dass wir dann später auch im operativen Betrieb mit unserem Retail-Management-Team das Personal schulen auf Kaufberatung. Da gibt's natürlich auch Schulungen, Diebstahlschutz ist auch ein Thema etc. pp., dass wir natürlich auch von Vermieterseite die Marken ganz eng betreuen.
Und trotzdem ist das Spannende ja, dass es, obwohl es diese einzelnen Welten gibt, ja ein total auch optisch homogenes Gesamtkonzept ist. Also es ist, wenn man jetzt, ich beschreibe es jetzt einfach mal so, man kommt von der hier jetzt, von der Autobahn, man fährt im Grunde eine Kurve, kommt schon auf die Parkplätze, geht über eine echt schicke, teilbedachte Brücke und ist schon mittendrin. Und es hat da so ein bisschen auch Village-Charakter. Also es ist sofort wie als wenn man in einen Ort reinkommt irgendwie, ne? Und was ich auch spannend fand, direkt daneben ist der Bahnhof und ich glaube 11 Minuten zur Altstadt. Also man ist ja auch jetzt dann schnell, wenn man möchte, am Schloss.
Ja gut, jetzt ist die Altstadt nicht am Schloss. Die Altstadt ist weiter unten angesiedelt. Okay. Das heißt, Sie können fast ebenerdig über die neue Bahnhofstraße zu Fuß in die Stadt, in die Altstadt laufen. Ja, also diese Effekte, die gibt es schon, dass Kunden, die dann hier ankommen, hinten über die Brücke, über den Fluss laufen Richtung Altstadt pilgern und dort sich eben die historische Altstadt von Montabaur angucken, und das gibt es, ja.
Und da sind wir ja, um mal den Bogen zu schlagen, nach Remscheid, nach Lennep, da ist die Entfernung zur Autobahn ein Stückel weiter, die Altstadt ist fast direkt daneben, so, durchaus Ähnlichkeiten. Vielleicht um das nochmal, ne, für die Menschen, die noch nicht so die Vorgeschichte kennen, noch so ein bisschen einzuordnen. Wann kam eigentlich die Idee zu sagen, so, das, was wir hier machen, könnte in Remscheid auch funktionieren?
Ja, das ist eine langwierige Geschichte. Eigentlich nicht, aber doch schon irgendwo, weil wir haben damals das Outlet Center Zweibrücken entwickelt, beziehungsweise mein Onkel in zusammen mit meinem Vater, da war ich noch Grundschüler, es war das erste Outlet in Deutschland. Mhm. Wir haben das dann 2008 mit der Lehman Brothers Pleite verkaufen müssen, haben uns aber gleichzeitig schon auf Montabaur gestürzt und Montabaur entwickelt. Und ich bin jetzt Geschäftsführer seit 2019 im Segment Outlet bei uns, habe da lange einen großen Bogen drum herum gemacht, bin aber dann irgendwie doch reingerutscht und hatte mich dann viel mit Expansion beschäftigt und war auch teilweise in Europa unterwegs und habe mir andere Immobilien angeschaut, beziehungsweise andere Outlets, die man erwerben könnte, die man entwickeln könnte. Also ich war in Schweden, ich war in Spanien, also alles, was es so gibt, habe ich mir angeguckt und habe halt festgestellt, naja, irgendwie ist es doch nicht so das Gelbe vom Ei, weil wir als Familien, als Family Office haben unsere eigene Vision von Immobilie, Outlet, wie wir sie betreiben wollen und möchten, wie der Zustand der Immobilie zu sein hat und wie wir auch so ein Center operativ managen. Und da kam eher aus einer Verzweiflungstat die Idee, der Stadt Remscheid zu schreiben, nachdem MacArthur Glenn vor Gericht gescheitert ist. Das war eher so ein Thema, wo ich dachte, okay, welche Projekte sind denn eigentlich in der Vergangenheit gescheitert? Das war Duisburg. Ich hatte der Stadt Duisburg einen Brief geschrieben und das war Remscheid. Und bei beiden Projekten habe ich vorab mit meinen juristischen Beratern einmal über das Thema gesprochen, wo waren eigentlich die einzelnen Fehler in den Verfahren. Und in Remscheid hatten wir natürlich einen Fehler im Bebauungsplan. Und da war die Ansage, okay, man könnte es umsetzen, wenn man den Bebauungsplan hält. Das war Ende 2022 und danach ging es auch relativ schnell. Also man muss natürlich dazu sagen, der Herr Oberbürgermeister Massweis hat mich angerufen und meinte hier, sinngemäß, hör mal, hast du eigentlich mitbekommen, was wir gerade für einen Schiffbruch erlitten haben? Und ja. Sinngemäß habe ich irgendwie noch so, ja, nicht ganz bei Trost, so drastisch hat er es nicht ausgedrückt, aber ich sag mal, so wird man es umgangssprachlich sagen, so nach dem Motto, hast du nicht gelesen, was passiert ist, was hast du jetzt vor? Und habe ich ihm gesagt, hier, ich habe das Verfahren beobachtet, ich habe mitbekommen, wo die Fehler sind und wir sind der Meinung, wir können das natürlich ausbessern. Und wenn die Stadt sich dazu bereit erklärt, um einen Versuch zu unternehmen in Sachen Outlet-Ansiedlung, dann wären wir gern dabei. Und so kam dann eins zum anderen und da ging es sehr, sehr schnell in der Entwicklungsphase Remscheid.
Aber das ist schon spannend. Man hätte ja sagen können, man hat davon erfahren, dass es nach den ganzen Jahren nicht funktioniert hat. Gott, da auf keinen Fall hin. Und sie haben gesagt, nee, da schreibe ich jetzt erst recht hin. Also.
Ja, das stimmt. Und man muss auch dann sagen, im Gegenzug, wo die Stadt Duisburg sehr zurückhaltend war mit einer Antwort. Die Antwort war dann auch eine Absage, bis die Absage kam. Es hat 3 Monate gedauert und die Stadt hat ganz klar gesagt, wir wollen das Thema nicht, wir haben das jetzt geübt, wir sehen das nicht und wir haben da andere Ambitionen. Während die Stadt Remscheid gesagt hat, ja, wir haben da jetzt irgendwie, ich glaube 13 Jahre sind es, wo sie das Thema Outlet vor sich her,
einige, ja.
Wo sie das Outlet-Thema begleitet haben und die haben dann irgendwann gesagt, ja doch, das können wir uns dann doch vorstellen. Ihr seid ein deutsches Familienunternehmen, ihr habt ein Outlet in Montabaur, es gibt eine räumliche Nähe zueinander. Ja, das können wir jetzt machen.
Wenn man dann bei aller Erfahrung aus Europa, man nimmt ja immer irgendwas mit, und wenn es nur ist, so möchte ich es nicht haben, ist ja auch eine Erfahrung. Wenn man dann mit der Erfahrung von hier dahin geht, sich das Areal anguckt, dieses auch in Jahre gekommene Röntgenstadion, ne, und so weiter und so fort. Wie geht man das an? Fährt man da hin, guckt sich das erstmal wirklich open-minded an, macht ein paar Fotos und hat einen Planer mit dabei? Also, man fährt ja bei null an, erstmal.
Ja, das stimmt. Also klar, man guckt mal auf Google Maps, wo das Grundstück ist. Und dann hatten wir auch das Vergnügen, mit dem Oberbürgermeister und Frau Rollnocke gemeinsam zum Stadion zu fahren. Die haben uns quasi eine Ortstour gegeben. Und da war uns relativ schnell klar, dass das eigentlich der perfekte Standort ist für ein Outlet aufgrund der Zentralität in einem Ort. Mhm. Normalerweise, wenn Sie mich fragen, jeder Outlet-Entwickler will auf die grüne Wiese, weil er dort freie Hand hat in der Gestaltung natürlich und hat auch nicht das Thema Nachbarn. Jetzt sind wir leider im Podcast, aber wenn Sie hinter mich sehen, dann sehen Sie Wohnrandbebauung vom Outlet Montabaur. Die kamen später als wir. Wir sind aber im guten Austausch. Aber trotzdem hat man natürlich immer so das Thema, man möchte die Nachbarn auch nicht stören abends. Ja, und deswegen geht auch hier um 20 Uhr das Licht aus am Parkplatz, damit die Nachbarn abends Ruhe haben. Deswegen, jeder Outlet-Entwickler will wahrscheinlich auf die grüne Wiese. In Deutschland aufgrund der rechtlichen Komplexität, großflächiger Einzelhandel auf der grünen Wiese ist immer ein bisschen schwieriger. Das war schon ein phänomenaler Standort mitten in der Stadt. Riesen Fußballplatz mit dem Stadion.
Ja.
Und dann die Nähe zur Lennepe Altstadt. Das war schon, das hat mich schon irgendwie mitgenommen. Und dann bin ich auf dem Weg zurück mit unserem Architekten, mit dem Gerhard Graf, sind wir dann über die Autobahn gefahren. Da meinte ich, Gerhard, irgendwie, das ist das ideale Grundstück. Und ich finde es auch spannend von der Topografie, weil wir können auch einfach das Outlet unten auf diesem Sportplatz setzen. Und es versinkt quasi in dieser Kuhle des Sportplatzes, sodass wir halt auch wirklich dem Anspruch genügen, zu sagen, okay, wir wollen unsere Nachbarn auch nicht stören und wir wollen auch rein von der Optik es unauffällig machen. Und dann haben wir die Idee weitergesponnen und dann kam auch das Thema begehbares Dach, grüne Fläche, um einfach zu sagen, okay, wir bauen jetzt nicht einfach irgendwas in diese Stadt, sondern wir bauen Outlet und wir haben auch wirtschaftliche Ambitionen darunter, ganz klar. Aber das, was entsteht, soll auch was für die Öffentlichkeit werden, ja, dass die Leute sagen, oh, guck mal, cool, wir können ja aufs Gründach gehen, wir können ja unsere Freizeit verbringen und irgendwie so ein Give and Take mit der guten Nachbarschaft. Ja. Das war die Ambition.
Um bei dem Gründach zu bleiben, was ja auch so, wenn man sich die ersten 3D-Entwürfe anguckt, wirklich ikonografisch ist, ne? Also es sieht ja unfassbar toll aus, wenn man sich jetzt mal so den Blick so, kann man auch schweifen lassen über diese Grafik. Wird es so sein, dass das wirklich eine große Fläche ist, auf der man sich dann aufhalten kann? Also idealerweise begrünt mit Wegen, mit Sitzbänken. Also ist das alles statisch möglich auf so einem Dach? Mal ganz laienhaft gefragt.
Ja, das wird möglich sein und es ist ja auch so geplant. Also wir werden jetzt nicht, die Fläche soll jetzt nicht so begehbar sein wie eine Rasenfläche, dass jeder überall hin kann. Das wird auch aus Verkehrssicherheitsgründen ein bisschen schwieriger, wenn jeder dann an den Rand des Daches kann. Das stelle ich mir auch schwierig vor. Ja. Deswegen, es wird geführte Wege geben, es wird geführte Plätze geben. Wir haben ja auch in der Mall selbst diesen Sonderling, diesen Gebäudeteil, den man über Brücken begeht, übers Dach. Und da sehen wir eine Eventfläche vor für ein Parkcafé, wo man eventuell auch was Kulturelles veranstalten kann. Aber es wird alles, ich sag mal, es wird alles irgendwie so geführt werden, dass man keine Wildwanderung ermöglichen kann am Ende des Tages. Aber es soll schon genutzt werden, um seine Freizeit dort zu verbringen.
Wenn es ein etwa doppelt so groß wird wie das bisherige hier, ne, kann man davon ausgehen, dass es dann auch doppelt so viele Shops gibt oder Marken gibt? Ist das 1:1 hochskalierbar oder geht es da eher auch um, auch wieder um Aufenthaltsfläche, um Ambiente und so weiter?
Ja, das kann man, also es wird kein linearer Verlauf sein, ehrlicherweise. Man muss halt gucken, wie groß dürfen die Shops maximal sein, und das ist das, was wir in Montabaur sehen oder erleben. Wir haben eine Maximalgröße auf den Stores. Wir dürfen nur ein paar Stores haben, die eine Fläche mehr als 800 Quadratmeter haben. Oder bis zu 800 Quadratmeter, um genau zu sein. Und das dürfen nur drei Stores sein in Montabaur. Aber was wir sehen, der Trend geht auch mittlerweile bei den großen Marken Richtung 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche. Das sind nicht viele Mieter, es sind vielleicht 3, 4. Aber natürlich ist auch unsere Ambition in Remscheid, auf die Marktgegebenheiten oder Marktanforderungen einzugehen. Das heißt natürlich, die ersten, ich schätze mal auf dem Papier, 5.000 bis 6.000 Quadratmeter Verkaufsfläche gehen zu den 4, 5 größten Marken, die man hat. Deswegen wird es auch schwierig sein zu sagen, es ist linearer Verlauf, doppelte Größe, doppelte Anzahl an Stores. Das wird man natürlich später auch dann im operativen Betrieb auch durchoptimieren müssen. Klar. Ja, weil teilweise gibt es auch Marken, die fangen an mit zu viel Fläche, die wollen dann irgendwann mal weniger haben, um performanter zu sein.
Ja.
Das ist dann so ein Thema, was sich über die Jahre entwickelt.
Gibt es denn Marken, wo man jetzt schon weiß, die funktionieren überall?
Die gibt es, ja klar. Es sind meistens natürlich die großen Global Player, die hier funktionieren, die in den USA und vielleicht auch in China funktionieren. Ja, die funktionieren überall.
Bedeutet ja auch, man muss ja nicht nur, ich sag mal, man muss ja 48-gleisig fahren sozusagen. Sie haben einen Architekten, der natürlich schon Pläne gemacht hat. Sie haben natürlich noch 48.000 Vorschriften in der App irgendwie zu beachten. Sie haben auch Bürger, die das nicht so toll finden. Sie haben Bürger, die es toll finden. Die Politik findet es überwiegend sehr toll. Sie müssen aber ja jetzt auch schon gucken, dass sie dann auch die Marken am Start haben. Das heißt, wahrscheinlich finden sie jetzt auch schon Gespräche mit Marken, denen sie sagen, du, in 4, 5 Jahren hätten wir dich gerne da und da. Oder wie geht das dann?
Ja, genau so ist es. Wir haben ja das Vermietungsbüro in Lennep schon eröffnet, um einzelne Mieter in Gesprächen über das Areal zu führen. Und da wird auch quasi wie auf dem Liegestuhl das Handtuch verteilt, dass die Marken sagen, ja okay, wenn ihr eröffnet, möchte ich da sein oder ich möchte an der anderen Stelle sein und ich möchte so und so viel Quadratmeter. Ja, das läuft alles simultan. Also es ist schon so, dass es natürlich viele lose Enden gibt aktuell, die wir bearbeiten. Und das ist vom Planungsrecht bis zur bis zur Ausstattung, Baugenehmigung, Markenbesatz, das kommt alles zusammen.
Aber bedeutet wirklich, um das mal plastisch zu machen, es könnte sein, Marke A ist dann gefühlt jetzt in Höhe erstes Fußballtor, ne? Und Marke 2 ist quasi vor der Haupttribüne, ne? Also man muss es sich ja irgendwie vorstellen können dann, ne?
Ja, genau, also so fängt man dann an, ja. Also man sagt, man hat natürlich immer einen Plan dabei mit dem Grundriss. Ja. Der Grundriss, der ist jetzt gesetzt, der steht. Die Kubatur steht auch, soweit ich es jetzt vernommen habe. Aber man sagt dann schon zu den Stores, okay, wo wollt ihr denn hin? Was ist euch wichtig? Was können wir machen? Manche Marken, die haben ganz stringente Vorgaben, wie ihr Store auszusehen hat, wie groß er zu sein hat. Manche Marken sagen hier, mach einfach da, wo es passt. Das gibt's auch. Ja, aber so fängt man an. Also man fängt wirklich an mit einer Vision und der Fantasie. Man braucht dann auch die räumliche Vorstellung, dass jeder sagt, okay, das kann ich mir vorstellen. Aber so laufen unsere Gespräche aktuell.
Gibt es denn vor Ort jetzt nach 1,5 Jahren, nach den ersten Planungsideen, gibt es Dinge, wo Sie jetzt sagen, ja, das wird so funktionieren, wie ich es mir vorgestellt habe? Und gibt es auch schon Dinge, wo Sie sagen, oh Gott, das wird nichts? Oder könnte schwierig werden, sagen wir es so.
Ja, schwierig kann es am Ende des Tages immer werden, ehrlicherweise, weil wir wissen natürlich auch nicht, wie die Klagebereitschaft der umliegenden Kommunen und auch Nachbarn ist. Und natürlich gibt es ja auch ganz starke, ich sag mal in Anführungszeichen, Gegner, die gegen das Outlet sind. Und das ist eine Herausforderung, damit müssen wir umgehen. Wir haben jetzt auch oft versucht, im Dialog die besten Lösungen zu finden. Ist ein Prozess, müssen wir durch. Was natürlich auch so herausfordernd ist, ist natürlich ganz klar, dass sie am Ende des Tages bei der Planung von jeder Behörde ein grünes Häkchen abholen müssen. Und da hat natürlich auch viele Behörden, haben nochmal einen anderen Blickwinkel auf die Dinge. Ja, damit muss man leben, man muss sich arrangieren. Und es gibt natürlich auch in diesem Verfahren Dinge, die entsprechen nicht meiner Vision. Mhm. Ja, und da gibt es natürlich immer das Thema, ich bin mit einer Vision gestartet und ich würde jetzt nicht sagen blauäugig in die Sache gegangen, aber habe immer gesagt, okay, meine Vision ist der Best Case für mich. Mhm. Nicht für das, was andere Leute sagen, denken, wie es bei den Fachabteilungen ankommt. Und da gibt es natürlich auch so ein Thema, das Thema Bäume. Das wurde auch lange diskutiert, es müssen jetzt mehr Bäume leider weichen als geplant. Aber da gibt es auch ganz klar die Abwägung zwischen, bleibt der Baum jetzt stehen, ja, und wir bauen die Tiefgaragen einfach drumherum oder muss er weichen, damit wir keinen Stau in Lennep haben. Ja. Und das ist natürlich so ein, ich sage mal in Anführungszeichen, give and take. Ich hätte jetzt immer gesagt, klar, jeder Baum bleibt stehen, parken im Auto am besten irgendwie auf dem Park-and-Ride-Parkplatz und dann gucken wir, wie das passt. Aber da gibt es natürlich auch andere Mechanismen in so einem Verfahren, die einen dazu dann irgendwie bewegen, nochmal einzulenken und es zu ändern. Ja, und wir haben jetzt auch eine weitere Ellipse am Ende, eine kleinere Ellipse geplant, am Ende der Outlet-Mall Richtung Altstadt. Mhm. Das soll ja dann die große Geste gegenüber der denkmalgeschützten Stadt sein. Das sind Themen, die hatte ich am Anfang auch nicht auf dem Schirm und die sind dann entstanden in den Gesprächen und dann mit der Denkmalschutzbehörde. Mhm. Ja, also es ist nicht so, dass man es einfach 100% sagen kann, my way or highway, sondern es ist wirklich immer der ständige Dialog, anpassen, nacharbeiten, ändern und dann gucken in diesem Puzzlespiel, dass wenn sich ein Teil ändert, dass die anderen Teile sich nicht so gravierend ändern.
Mhm. Ein Hauptelement des Puzzlespiels ist ja das Thema Nachhaltigkeit von Anfang an gewesen. Ne? Was sind denn so die Hauptbestandteile dieses nachhaltigen Gedankens, um das mal so ein bisschen zu skizzieren?
Inwiefern?
Ja, was bedeutet nachhaltiges Outlet-Center? Sagen wir es so.
Ja, also ich sehe natürlich ich nehme da immer die Sicht der Gebäudehülle ein oder des Gebäudes selbst, weil am Ende des Tages sind wir immer nur Immobilieneigentümer in dem Sinne, der eine Immobilie entwickelt und ich sag mal so wie hier in Montabaur, oldschool-mäßig sage ich mal, wir bieten hier Beton und Stahl in einem Guss an und da ist ein Label Outlet drüber. Und wir haben ja hier mit OCI einen eigenständigen Betreiber, der das ja auch betreibt. Das ist die Sicht Eigentümer, Immobilienentwickler. Und so sind wir auch in Remscheid oder auch beziehungsweise in der Erweiterung Montabaur gestartet, dass ich gesagt habe, okay, die Immobilie von heute, die muss nachhaltig sein mit den Ressourcen, mit denen sie umgeht. Also der Klassiker ist, heizen mit Gas oder mit Öl. Ich finde, das ist, müssten wir jetzt gelernt haben, ein bisschen überholt. Hier in Montabaur benutzen wir zum Beispiel kein Gas oder Öl. Wir haben Klimageräte. Die Klimageräte werden mit Ökostrom beliefert. Also das heißt, es ist CO2-neutral vorerst. Ja. Jetzt ist die Fassade noch nicht begrünt und ist auch nicht so nachhaltig. Und ist auch keine Holzbauweise. Aber im Remscheid soll es ja genauso sein, dass wir eben mit nachhaltigen Baumaterialien arbeiten, dass wir mit recyceltem Beton arbeiten, dass wir kein CO2 in die Luft blasen, dass wir versuchen, so energieeffizient wie möglich zu sein. Also dass wir mit LEDs beleuchten, anstatt mit Halogenleuchtern. Ja, das ist natürlich eine Neuentwicklung in der Immobilienentwicklung und da sehe ich uns ganz weit vorne jetzt.
Mhm. Bis hin dann zur Infrastruktur vor Ort, ne? Also X-Ladesäulen beispielsweise geplant. Natürlich ja, das grüne Dach sowieso, ne, haben wir schon darüber gesprochen. Kann so ein Center dann sowohl architektonisch als auch dann vom Nachhaltigkeitsaspekt her dann auch wieder eine Benchmark sein für dann folgende? Also denken Sie auch so weit, dass Sie sagen, Mensch, wenn das jetzt ein Knaller wird, dann gucken wir mal, was danach noch geht.
Also ja, für uns auf jeden Fall. Also wenn das Outlet Remscheid mal steht und eröffnet ist, würde ich sagen, haben wir noch genug Kapazitäten für weitere Center irgendwann mal. Aber was man aussagen muss, es ist schon so, das, was ich jetzt von der Konkurrenz höre, dass natürlich der Aufschlag in Remscheid viele Outlet-Besitzer jetzt dazu bewegt und auch dazu zwingt, im Endeffekt über das Thema ESG, Nachhaltigkeit nachzudenken und das mit zu in die Planung aufzunehmen, weil es kann natürlich auch bei der Konkurrenz negativ aufstoßen, wenn die Konkurrenz sagt, pass auf, in Remscheid ist alles nachhaltig, schön grün, kein CO2-Ausstoß, super tolle Sache, Die haben jetzt DGNB Platin, das ist ja unser Ziel, dass wir diese Zertifizierung bekommen. Das hat schon, ich sag mal, in der Branche ein Umdenken erwirkt. Ob es jetzt wirklich alle dann so machen, aber ich denke, wenn wir da als Pionier vorgehen und ein Umdenken erzwingen, ist es umso schöner, wenn es dann wirklich läuft und auch so ist. Ja.
Diese Anbindung an die Altstadt, ich kenne das auch zum Beispiel von Romont, da ist es auch ein relativ kurzer Weg bis in die Stadt hinein und die, ich kannte sie jetzt vorher nicht, aber ich habe sie halt erlebt mit dem Outlet und die Stadt lebt ja, also die blüht ja förmlich da auf. Glauben Sie, dass das in Lennep auch so funktionieren kann, dass dann diese historische Altstadt auch mit der Gastronomie, aber auch mit den kulturellen Einrichtungen vom Röntgenmuseum, Klosterkirche, Rotationstheater, was da alles jetzt schon gibt, dass das einfach nochmal einen Schwung bekommt? Ist das hier auch so, was die Ströme angeht in Montabaur?
Also, was man sagen muss, in Montabaur Innenstadt hat natürlich auch wie jede Innenstadt ihre eigenen Themen und Probleme, aber mittlerweile, dadurch, dass die Stadt Montabaur sehr bemüht ist, die Innenstadt zu stärken, auch mit dem eigenen City Manager, hat man das Gefühl, dass sie natürlich ganz gut aufgestellt sind. Wieder. Ja, es gibt natürlich Sachen, interessanterweise, in Montabaur gibt es kein Spielwarengeschäft mehr. Es gab früher mal zwei. Uns wurde oder ist es untersagt, im Outlet Spielwaren zu verkaufen, aufgrund der Thematik, dass ja Outlets die Innenstädte schwächen.
Okay.
Das ist ja so ein Grundgedanke ursprünglich. Aber man sieht natürlich, okay, auch wenn wir keine Spielwaren anbieten, der Einzelhandel hat eben Probleme und auch Konkurrenten überwiegend aus dem Internet. Aber man sieht auch im Montabaur, dass wenn das Angebot gut ist in der Stadt, dass die Leute es nutzen, dass sie von der Stadt Montabaur in die Altstadt gehen. Jetzt ist natürlich der Fußweg ein bisschen weiter, nicht so wie Romont oder Lennep direkt aufeinander. Da sehe ich schon große Chancen für Lennep. Und was natürlich auch ist, das muss man auch dazu sagen, ist, wir dürfen im Outlet auch keine Dienstleistungen anbieten. Das heißt, jeder, der der noch eine Dienstleistung sucht oder der eben Sortimente sucht oder die aktuelle Ware, der wird bei uns nicht fündig. Der muss ausweichen, der muss in die Stadt oder ins Internet. Und ich kann mir da schon sehr gut vorstellen, dass die Leute, die auch einen Tag im Outlet verbringen, auch in die Lennep Altstadt gehen. Also da sehe ich sehr große Potenziale.
Ja. Was ich spannend fand, man spricht ja oft so von dem Tag oder von dem Ausflug, ne, den man unternimmt. Hier ist es ja so, dass die ersten 3 Stunden Parken zum Beispiel kostenfrei sind. Ist das so eine Zeit, die meisten Menschen dann auch einfach hier verbringen, erfahrungsgemäß? Oder wo kommen die 3 Stunden her? Ich fand es schon fair, 3 Stunden kostenlos parken zu dürfen.
Ja, wir hatten auch mal ursprünglich den ganzen Tag kostenlos parken. Was es ist eigentlich ein ganz einfacher Grund. Hinten neben dem Outlet ist ja die Bürostadt entstanden. Da sind circa 3000 Arbeitsplätze mittlerweile. Ja. Und wir hatten damals immer kostenlos Parken angeboten. Und dann ist uns halt aufgefallen, dass die 1&1 Mitarbeiter gerne unseren Parkplatz belegt haben.
Okay.
Und dann haben wir uns gedacht, okay, wenn die Mitarbeiter 8 Stunden am Tag arbeiten, dann reduzieren wir es auf 4 Stunden. Da haben wir auch festgestellt, dass es tüchtige Mitarbeiter gibt, die dann in der Mittagspause auf dem Parkplatz rennen, Ticket einlösen, einmal unten durch den Kreisel fahren und wieder auf dem Parkplatz fahren. Dann haben wir es halt versucht, mit 3 Stunden irgendwie in den Griff zu kriegen.
Das ist eine schöne Geschichte.
Ja. Das ist der einzige Grund, warum 3 Stunden kostenlos ist. Aber wir wollen natürlich auch die Parkplätze für unsere Kunden vorhalten und nicht für die Mitarbeiter hinten in der Bürostadt, die natürlich auch gerne bei uns shoppen dürfen. Aber es sind so viele mittlerweile, dass die uns ja nicht nur am Parkplatz an die Kapazitätsgrenzen bringen, sondern wir haben es ja auch ganz klar hier unten am Kreise, wenn Feierabend ist, 17 Uhr, dann haben sie hier mit Stau zu tun. Das ist ganz klarer Berufsverkehr, Stau. Viele würden sagen, ja, das ist wegen Outlet, aber wenn Sie es jetzt sehen, der Parkplatz ist gar nicht so belegt, dass es da zu Stausituationen kommen könnte.
Ja.
Und das ist der Klassiker, den wir halt beim Verkehr sehen. Die Leute sagen, ja, das Outlet produziert so viel Verkehr. Und wenn man dann in die Verkehrsgutachten reinschaut, ja, Verkehr kommt immer dann zur Rush-Hour, morgens und abends. Ja. Und hier ist es genauso. Morgens und abends immer noch 8 Uhr, da sind wir noch gar nicht geöffnet, ist nicht viel los.
Ja.
Und ab 17 Uhr ist auch viel los.
Es
hat aber was mit der Gesamtentwicklung des Areals zu tun, weil hinten natürlich ist die Bürostadt entstanden, hier gegenüber, wenn Sie über die Brücke gehen, Richtung Altstadt, ist auch nochmal ein Quartier entstanden mit Wohnungen, mit Büros, mit Dienstleistern. Also hier sind schon, ich glaube, so in Summe im Umkreis von 500 Metern. Wir haben auch jetzt ein Nahversorgungszentrum da hinten mit Lebensmitteln. Ja, hier sind nochmal irgendwie 5000 Leute, die sich hier auf einem Radius von 500 Meter niedergelassen haben.
Und es wirkt nicht voll. Also wenn man jetzt, ich gucke jetzt mal hier aus dem Fenster raus, sehe auch oben diese auch schicken neuen Häuser am Hang. Und zum Thema 1&1, genau, also auf der anderen Seite des Outlets ist ja, glaube ich, der Hauptsitz, ne, von 1&1, wenn ich es richtig einordne, ne, glaube ich, Montabaur, ist der Hauptsitz von 1&1. Und das wirkt jetzt, es wirkt jetzt auch mit den Autos belebt, aber genau, es wirkt jetzt nicht rappelvoll oder so. Und ich, das, was Sie sagten, es verteilt sich ja unglaublich, ne? Also das ist ja nicht so, als wenn jetzt die ganze Welt, auch die Outlet-Besucher, die kommen ja nicht alle morgens um 10:01 Uhr. Ne? Also die kommen ja auch im Laufe der Zeit wahrscheinlich. Also das Einzige, wo ich schon mal Stau erlebt habe, auch schon mal, wenn man schon mal Radio hört, ist zum Beispiel in Romont meistens an Sonntagen, weil dann natürlich viele Deutsche rüberfahren, den freien Sonntag nutzen, dann kommen die fallen dann wirklich da ein an so einem Sonntag. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass das, wenn es hier auch so ist, auch möglicherweise in Remscheid-Lennep, wir werden es ja erleben, hoffentlich, aber dass sich das auch einfach so ein bisschen dehnt, ne? Dass das nicht alles so sich knubbelt.
Ja, also im operativen Betrieb, hier im Alltag merken sie es nicht. Klar, es gibt Tage, da wird es ein bisschen enger mit dem Verkehr, weil es eben nur kurze Öffnungszeiten gibt. Mhm. Thema verkaufsoffener Sonntag, die natürlich auch stark limitiert sind. Aber ansonsten, der größte Verkehrsbringer ist eigentlich die Entwicklung um das Outlet herum. Mhm. Das ist eigentlich, das ist, glaube ich, das größere Thema, weil wir haben damals nur mit dem Outlet geplant und die Bürostadt, die entwickeln wir seit, ich glaube, mein Onkel entwickelt die jetzt seit über 20 Jahren, Stück für Stück, immer mal wieder ein Bürogebäude dazu gebaut. Damals war, glaube ich, die Vision gar nicht so groß, dass das hier unten am Bahnhof in Kombination ICE-Haltestelle, Zugang zur Altstadt, das war ja alles hier früher grüne Wiese. Mhm. Ich glaube, da hat noch keiner so die Vision vor Augen, dass es mal so ein Areal wird, was so entwickelt ist.
Ja, es sind hier unfassbar kurze Wege, ne? Also die A3, daneben die ICE-Strecke und dann all das hier sozusagen so, ne?
Genau.
Nochmal in die Zukunft geguckt, 2028, 2029 ist, glaube ich, so, wäre ein Traum, wenn es in Lennep losgehen könnte. Aber da kann man jetzt noch nicht so genau sagen, ne, oder?
Doch, man könnte es genau sagen. Also ich würde sagen, in dem Moment, wo wir die Baugenehmigung erhalten, ab dann circa 2 bis 3 Jahre Bauzeit. Und die Baugenehmigung soll nächstes Jahr kommen. Also man könnte es sagen, von dann an nochmal 2, 3 Jahre.
Was könnte hinkommen, ja.
27, 28, je nachdem.
Ist das dann eigentlich so, dass es dann auch einen eigenen Betreiber gibt oder machen Sie das dann sozusagen? Oder wird da auch eine Betreibergesellschaft gesucht für? Oder wie geht sowas?
Ja, also wir sind ja im Endeffekt mit OCI zusammen, Outlet Center International. Die betreiben auch Wolfsburg. Sie betreiben seit 2022 Montabaur. Und wir haben eigentlich eine ganz gute Kooperation. OCI macht das ganze Thema Vermietung, Retail Management und Marketing. Und wir machen halt das, was ich ursprünglich mal gesagt hatte, als Eigentümer hat man immer einen anderen Blick auf seine eigene Immobilie. Mhm. Wir kümmern uns eigentlich um das ganze Thema Facility Management, Instandhaltung, alles, was um die Immobilie drumherum gehört und auch um die Financials für die Nebenkosten, weil das alles auf unseren Ticker geht im Endeffekt. Mhm. Und ich denke, in Remscheid wird es genauso laufen, dass wir dann mit OCI, die machen das spezialisierte Geschäft, Vermietung, Marketing, Retail Management und wir machen das Immobilien-Eigentümergeschäft.
Ja. Und dann wird es einige neue Arbeitsplätze geben, ne?
Ja, genau. Also
schon vierstellig oder hoch dreistellig?
Ja, ich denke, wir werden es ans Vierstellige schaffen, denke ich schon. Man muss ja mal später gucken. In Montabaur ist es so, wir haben ja noch 80 Stellen offen.
Hier noch.
Ja, hier in Montabaur. Ja, aber in Montabaur haben wir auch nur eine Arbeitslosenquote von 2%. Mhm. Also das heißt, selbst wenn wir heutzutage einen neuen Hausmeister suchen, den suchen wir per Headhunter. Wahnsinn. Führt in der Region kein Weg dran vorbei. Also wir müssen hier, das ist ja auch das, was ich ursprünglich sagte, wir haben ja ein eigenes Team, die nur nach Personal sucht.
Headhunter für einen neuen Hausmeister.
Ja, anders geht es hier leider nicht. Und in Remscheid ist natürlich, ich glaube, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber ich glaube, wir sind da im Bergischen ja so summa summarum bei 8%, also schon ein bisschen mehr. Mhm. Ich denke, ja, wir werden auf 1000 plus kommen. Mhm. Da wird es natürlich auch ein paar Teilzeit geben, Vollzeitplätze. Und was natürlich auch so ist, ist ja auch die ganze Maschinerie, die hinten dran hängt, die ganzen Dienstleister und die Vorleistung, die wir beziehen. Da fließen jährlich auch nochmal Millionensummen in regionale Unternehmen. Das ist ja auch das, was wir hier in Montabaur auch sehen. Ja, egal, was wir machen, Reinigung macht ein Regionalunternehmen, Wartung der Klimaanlagen, alles, was dazu gehört. Ja, die Vorleistung ging ja auch nochmal irgendwo in die regionalen Unternehmen, / Arbeitsplätze.
Das heißt, es profitieren bei weitem nicht nur die sagen wir mal, die Menschen vor Ort, die Kunden, die hinkommen, die Menschen, die da arbeiten, sondern auch all die Unternehmen, die dann auch in irgendeiner Form involviert sein können. Ne?
Das ist ja, klar. Gar nicht bezifferbar. Das fängt natürlich mit der Bauphase an, ja, die Bauunternehmen, die das natürlich irgendwie zusammensetzen werden, dann geht es später weiter, wenn wir im Betrieb sind, die Handwerker und die Dienstleister, die sich um das Thema Immobilie kümmern, dann die Agenturen, die sich mit dem Thema Marketing beschäftigen, also das geht von bis, das ist, da kommt schon einiges zusammen.
Wahnsinn, ja. Wenn wir jetzt mal springen, 6 Jahre, Sommer 2030, oder ja, nimm mal Ende Mai 2030, schöner, trockener, sonniger Frühlingstag. Ich steige in Lennep aus dem Auto und mache dann was? Idealerweise.
Ja, wenn Sie natürlich dann 2030 nach Lennep kommen, dann vorwiegend, um das Outlet hoffentlich zu besuchen oder eben auch noch besser, um die Region zu erkunden, sage ich jetzt mal, weil es gibt ja auch natürlich viele Attraktionen in der Nähe, wie das Röntgenmuseum oder der Zoo in Wuppertal, die ja alle irgendwie, sag mal, einen Ausflug wert sind. Natürlich muss ich sagen, aus meiner kaufmännischen Sicht, klar, alle kommen erstmal ins Outlet und gehen shoppen und gehen danach noch in die Altstadt, essen dort ein Eis und ziehen dann weiter. Mhm. Das wäre natürlich der beste Fall.
Ja, wir drücken die Daumen, dass es den besten Fall geben wird. Ich sag jetzt, wo hier auch die Sonne wieder rauskommt, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Und wir sehen uns, hören uns sowieso irgendwann wieder in Lennep. Dankeschön.